Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch etwas abgewandelt, wie immer mit der Begrüßung des Paulus im Epheserbrief. Dieter, ein Nachfolger und Botschafter Jesu Christi, an die Heiligen in Lauenburg, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, seid herzlich begrüßt. Ich darf an dieser Stelle auch gleich Grüße ausrichten von meiner Frau. Die ist aus dem Krankenhaus wieder raus. Die Nachkontrolle hat auch schon stattgefunden. Alles soweit in Ordnung. Jetzt müssen nur noch die Wunden abheilen und dann ist alles wieder gut. Also ich soll schöne Grüße bestellen. Ja, danke. Wer zugehört hat, wird es schon erkannt haben. In diesen drei Zeilen aus der Begrüßung taucht dreimal der Name Jesus Christus auf. Und so erkennen wir heute schon das heutige Thema Jesus Christus. Nun mögen viele denken, oh, das kennen wir doch schon alles. Warum jetzt schon wieder Jesus? Kann ich nicht mal was Neues hören? Aber ich möchte euch schon jetzt darauf hinweisen, wer jetzt schon abschaltet und sich gedanklich zurückzieht, der macht heute einen kleinen Fehler. Es ist an der Zeit, unser Christenleben mal auf den Prüfstand zu stellen und ruhig immer mal wieder eine Bestandsaufnahme zu machen. Denn ganz offensichtlich laufen viele Dinge in unseren Gemeinden nicht so, wie sie sollten. Dabei will ich nun niemandem persönlich etwas vorwerfen. Ich will nur mal vortragen, was die Heilige Schrift zu einigen Details unseres Christenlebens sagt. Dabei denke ich nicht nur an uns hier, sondern das betrifft große Teile der Christen in unserer ganzen Umgebung deutschlandweit. Aber vielleicht können wir auch für uns etwas daraus ableiten. Ich habe das für mich immer mal wieder und nun vor einiger Zeit auch schon wieder gemacht und habe für mich erkannt, wir haben in der Vergangenheit in vielen Dingen falsch gelegen. Und scheinbar haben wir etwas Entscheidendes falsch gemacht oder, wie man bei uns so schön sagt, es ist irgendwas faul im Staate Dänemark. Und ich bin sehr gespannt, ob ich euch heute etwas vermitteln kann, was euch zumindest ins Überlegen kommen lässt und zum Nachdenken anregt. Und vielleicht kommt dann tatsächlich auch für uns hier in Lauenburg etwas Neues heraus. Und das wäre wirklich nicht verwunderlich, denn die Jahreslosung sagt uns, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ihr kennt ja meinen Spruch, wenn in der Bibel alles steht, dann meint die Bibel auch alles. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und eine der ersten Fragen, die da automatisch bei mir aufgetaucht sind, ist doch, traue ich Gott eigentlich zu, dass er zu seinen Menschen spricht? Oder auch traue ich Gott zu, dass er auch heute noch zu den Menschen spricht? Und kommen wir doch mal zum Punkt, traue ich Gott zu, dass er auch heute noch zu mir spricht. Na klar, dass Gott durch die Heilige Schrift auch heute noch zu Menschen spricht, das kann ich wohl glauben, aber so ganz direkt, Gott spricht zu den Menschen, schwierig. Kann oder will ich das glauben oder denke ich das vielleicht auch nur? Ihr wisst, zwischen Denken und Glauben ist ein kleiner Unterschied. Okay, wenn ich gut drauf bin, dann bin ich mir sicher, dann handelt Gott in meinem Leben. Das habe ich schon ab und zu auch mal erlebt. Und von Zeit zu Zeit höre ich auch tief in mir eine Stimme, die ganz sanft und ruhig, aber sehr bestimmt zu mir spricht. Aber schon bald danach kommen mir dann leichte Zweifel und dann wird es schon wieder unbestimmter. Und die Zweifel bleiben oft und machen alles viel schwieriger. Tatsächlich wird dann bei vielen die ganze Beziehung zu Gott etwas problematischer, denn der Satan schweigt nicht dazu und versucht uns mit Zweifeln zu belegen, wie das schon immer seine Art war. Und damit wird auch für uns dann etwas schwieriger. Und damit sind wir dann auch schon bei einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich Beziehungen. Und gehen wir mal ganz nah ran. Der entscheidende Punkt ist doch meine persönliche Beziehung zu Gott. Wie ist denn meine Beziehung zu Gott, zu meinem Gott? Eigentlich schon von Beginn an völlig unvorstellbar. Der für unseren sehr begrenzten Verstand auf der einen Seite der unbegreiflich große und mächtige Schöpfer Himmels und der Erden und auf der anderen Seite ich, der kleine, fast winzige Mensch, ein Sandkorn, das sich meist auch so klein und unbedeutend fühlende Geschöpf des Schöpfers. Wie soll da eigentlich eine gesunde Beziehung rauskommen? Und wer so denkt, der hat vielleicht sogar ein bisschen recht. Wie soll das denn überhaupt gehen? Nun, ich kann euch das genau sagen, deswegen bin ich hier. Ich habe es vor einiger Zeit auch schon mal zum Gegenstand einer Predigt gemacht. Die Heilige Schrift klärt uns darüber auf, wie das gehen soll. Lasst euch verändern durch Erneuerung eurer Sinne, eurer Gedanken. Wo stehen so fundamentale Tatsachen im Wort Gottes? Natürlich im Römerbrief. Römer 12,2 lese ich mal vor. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wow. Ich will da jetzt nicht eine extra Predigt draus machen, aber hört mal genau hin. Ein Wort Gottes für uns, verbunden mit einer Erklärung, praktisch eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Wenn ihr eine Veränderung eurer Gedankenwelt zulässt, dann könnt ihr selbst prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ist das nicht toll? Nein, es ist nicht toll. Das ist herrlich. Ja, dann sprechen wir immer über Herrlichkeit. Selten bis gar nicht. Okay. Und wenn man dann noch eine Textstelle in der Heiligen Schrift findet, wo steht, wie man das dann auch noch ganz konkret bekommen kann, dann könnte doch tatsächlich auch in meinem Leben alles etwas besser werden oder zumindest gut werden. Und schließlich, wie das Wort es sagt, vielleicht sogar alles vollkommen werden. Aber vollkommen? Nein. Da drehen die meisten dann schon ab. Das traut sich heute fast niemand mehr zu. Aber das ist tatsächlich der Wille Gottes. Ja, eben, vollkommen. Das ist nicht mein Wille. Das ist mir nämlich viel zu hoch, zu schwer. Und sowieso ich und vollkommen. Nee, lass mal lieber. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gott vollkommen ist. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass unser Herr Jesus, der Sohn Gottes, vollkommen ist. Aber ich, das kann ich mir selbst unter besten Umständen nicht vorstellen. Aber hört mal, das ist und bleibt der Wille Gottes, so wie er in der Heiligen Schrift steht. So steht es in der Heiligen Schrift, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wie würde die Lage aussehen, wenn ich akzeptieren könnte, dass ich meine Beziehung, meine persönliche Beziehung zu Gott, mit meiner Bekehrung zu Jesus Christus so verändert hat, dass auch ich ein Sohn oder eine Tochter Gottes geworden bin? Wie soll das gehen? Nun, das ist ganz einfach. Ich muss diese Tatsache einfach nur in meinen Gedanken zulassen, für mich die frohe Botschaft empfangen und dann annehmen. Wir erinnern uns, lasst euch verändern. Lassen wir das zu? Veränderung? Wollen wir das zulassen? Oder wollen wir lieber wie vorher auch in der alten Herde mitlaufen und alles beim Alten lassen? Können wir mal drüber nachdenken. Aber jetzt zurück zum Anfang. Gott spricht. Und zu wem spricht er? Zu mir? Was spricht er? Das haben wir schon gehört. Siehe, ich mache alles neu. Und wenn wir uns ernsthaft damit beschäftigen, dann können wir viele fragende Blicke sehen. Er macht alles neu? Und macht er es überhaupt neu? Was ist neu? Dabei ist mir schon klar, wie beliebt es bei den Menschen, bei uns Menschen ist, etwas Neues anzufangen, weil das Alte, an das man sich doch so schön gewöhnt hatte und womit man doch so schön sich arrangiert hatte, das war doch viel bequemer. Und Neues bringt doch nur Unruhe und damit Unsicherheit mit. Woher ich das weiß? Nun, ich kenne mich selber. Und ich bin, so denke ich, nicht so viel schlechter wie ihr, aber eben auch nicht viel besser. Ich bitte euch daher heute um ein bisschen Geduld und rechne insgeheim aber auch mit eurer Bereitschaft zur Vergebung, wenn ich etwas falsch liegen sollte. Und nun geht's los. Ach nein, eins noch. Alle Bedenken, die jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen aufkommen, habe ich selbst schon mindestens 100 Mal gehabt. Aber trotzdem, ich selbst lebe inzwischen im Glauben. Ich lebe im Geiste und ich lebe in Christus Jesus. Und deshalb muss es jetzt beginnen. Es muss gesagt werden und nun geht's endlich los. Denn heute gibt es wieder eine Predigt aus der Kategorie Evangelium praktisch. Und wir behalten schon mal im Hintergrund, wir sind immer noch bei unserem Thema, bei unserem Unterthema Heilung. Ihr erinnert euch? Heilung im Alten Testament, Heilung im Neuen Testament. Die Predigten habt ihr alle schon gehört. Vielleicht kam der Stoff zu früh und zu direkt. Denn das Thema Heilung ist ja eine Sache, die fast jeden in irgendeiner Form betrifft. Und deswegen hat mir der Heilige Geist einen Anmarschweg gezeigt, der es uns erleichtert, von der richtigen Seite an dieses Thema heranzugehen, nicht mit landläufigen Vorurteilen, sondern mit einem biblischen Weg. Und dieser Weg beginnt, zu meiner eigenen Überraschung, im Epheserbrief. Ich kann euch mal sagen, vor 30 Jahren, als wir unser Haus bezogen haben in Lübeck, hatten wir den Wunsch, unsere Wände ein bisschen netter zu gestalten und haben wir ein riesiges Poster gesehen, wo drauf stand, Jesus ist unser Friede. Da war eine riesige weiße Taube über das ganze Poster und wir fanden das einfach gut, passte zu uns. Und jetzt habe ich, wie ich wieder dran vorbeiging, mal gesehen, okay, wo steht das eigentlich in der Bibel? Im Epheserbrief. Haben wir jetzt 30 Jahre mitgelebt, hat an der Wand gehangen, haben wir immer angeguckt, aber bewusst war es uns nicht, dass es aus dem Epheserbrief kommt. Und deswegen habe ich mich auch mal wieder jetzt ein bisschen näher mit dem Epheserbrief befasst. Wir hatten ja auch schon im Epheserbrief Kapitel 1 angefangen. Wir erinnern uns, erster Teil von Vers 3 bis 14, also nach der Begrüßung, hat die Überschrift in der Luther-Übersetzung Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Jesus. Das haben wir erfreulicherweise heute Morgen schon hinter uns. Lobpreis Gottes, wir haben Lieder gesungen, wir haben seinen Sohn Jesus und Gott selber gelobt und gepriesen. Und das ist, egal wie man den Tag sonst anfängt, das ist immer richtig, immer gut. Und wenn man das macht, dann kann der Tag so schlecht gar nicht werden. Ja, mit Vers 15 bis 23 geht es dann weiter. Und dieser Abschnitt ist überschrieben mit Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. stimmt gar nicht. Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Nun ist der erste Abschnitt im Epheserbrief schon für sich allein ein Text, mit dem man wochenlang täglich verbringen könnte und man würde jeden Tag wieder auf neue Zusammenhänge kommen, die man so vorher noch gar nicht gesehen hat. Aber die immerwährende Frage für uns Christen lautet doch, wo ist für mich persönlich der Mehrwert? Oder einfach, was bringt mir das, wenn ich dies lese und beherzige? Und deswegen ist der zweite Abschnitt, über den wir heute etwas hören werden, nicht nur eine Ergänzung des ersten, sondern gewissermaßen eine Gebrauchsanweisung für uns, wie dieser Bibeltext für uns persönlich ein Gewinn werden kann. Denn was hilft uns, wenn wir den Text jeden Tag wieder lesen, vielleicht im Kopf sogar für richtig halten, sich uns aber gar nicht erschließt, was uns der Text eigentlich sagen will? Was bringt uns aller guter Wille und alles Bemühen, wenn uns die Erkenntnis über das Gelesene fehlt und sich unser Leben so gar nichts ändert, schon gar nicht zum Besseren? Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Allein schon wegen dem Wort Herrlichkeit möchte ich genau wissen, was hier drin steht. Deshalb geht es in diesem Teil des Epheserbriefs um die Erkenntnis, unsere Erkenntnis, deine Erkenntnis. Und worüber? Es geht um die Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Und eins ist auf jeden Fall gegeben. Wenn man gar nicht weiß, was Jesus alles für unsere Erlösung getan hat, was er alles auf sich genommen hat, damit er für uns den Sold für unsere Sünden bezahlen konnte, dann nimmt man das vielleicht so zur Kenntnis, freut sich vielleicht am Anfang sogar, aber mit jedem Tag, der ins Land geht, wird die Erinnerung schwächer und es bedarf irgendwann tatsächlich einiger Feiertage, an denen man sich dann gezwungenermaßen daran wieder erinnern kann. Aber dann ist die Luft meist auch bereits raus, der Alltag mit all seinen Anforderungen hat uns müde gemacht und die Freude an unserer Erlösung und um die Herrlichkeit Christi ist, ja, wo ist sie dann? Auf jeden Fall ist sie weg. Lass mir wiederkehren, die Freude meines Heils. Wer sagt das? Das sagt König David im Psalm 51, Vers 14. König David spricht dieses Gebet in einer Zeit tiefer Reue, in der er Gott um Vergebung und die Wiederherstellung seiner Nähe bittet. Lass mir wiederkehren, die Freude meines Heils. Und machen wir uns doch nichts vor, vielen von uns geht es doch immer mal wieder ähnlich. Und das ist eigentlich nichts Besonderes, das ist einfach Ursache und Wirkung. Wenn wir im Alltag unseres Lebens, in unserer Beziehung zu Gott, unsere Erlösung durch Jesus Christus, unseren Herrn, vergessen und es zulassen, dass uns die Erinnerung an die Herrlichkeit Christi abhanden kommt, dann treten wir in einen höchst bedrohlichen Zustand ein. Wir haben unsere Beziehung zu unserem Gott unterbrochen. Auch wenn dieser Bruch nur einseitig ist, denn wir kennen es aus der Bibel, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wo steht es? Natürlich wieder im Römerbrief, wo sonst. Aber es geht da noch weiter. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wichtig, ganz wichtig. Und schon wieder sind wir im Epheserbrief und wir können tatsächlich erkennen, dass es in der Heiligen Schrift nicht nur feste Zusagen Gottes gibt, was dann ganz konkret der Wille Gottes ist, sondern wir haben hier auch die Stelle oder eine Stelle gefunden, wie man sich die Wünsche und den Willen Gottes konkret zu eigen und damit selbst erfahrbar macht. Der erste Teil des Epheserbriefs ist schon eine Offenbarung. in höchster Potenz, wenn man ihn tatsächlich verstanden hat. Und noch besser, wenn man ihn als Grundlage für sein tägliches Leben, für den täglichen Tagesablauf nimmt. Und zwar täglich und zwar jeden Tag. Der zweite Teil ist aber noch viel wichtiger für jeden Einzelnen von uns. Und das ist das, was wir heutzutage fatalerweise meist gar nicht mehr auf der Rechnung haben. Das ist die Erkenntnis über die Herrlichkeit Christi, die sich auch für uns und in unserem Leben zeigen und erweisen soll. Denn das ist der Plan und der Wille Gottes. Und schon deshalb sollten wir es auch hier zulassen, unsere Sinne und Gedanken tatsächlich erneuern zu lassen, den Worten aus diesem Text nachzukommen und uns diese für uns lebenswichtigen Textstellen erschließen lassen. Ihr erinnert euch, wie Paulus die Epheser und ich euch in Lübeck heute begrüßt habe. Ich wollte es nur mal zwischendurch erwähnen. Dieser gesamte Text gehört uns. Dieser Text ist für uns gedacht, für die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus in Lauenburg. Wir können es zwar noch tun und selbst abmühen, unsere Vorstellung von unserer Beziehung zu Gott aus eigener Kraft zu erfüllen, damit wir uns und anderen beweisen können, was für tolle Typen wir sind. Aber angesagt ist es, was hier im Epheserbrief steht: Erkenntnis der Herrlichkeit Christi soll von uns Besitz ergreifen. Und das macht alle Eigenanstrengungen gewissermaßen zur Farce, wenn man das angebotene Geschenk Gottes nicht annimmt und sich lieber selber abmüht. Und ich garantiere euch aus eigener Erfahrung, es ist wesentlich entspannter, das Geschenk, die Gabe Gottes in Empfang zu nehmen, als sich ständig wieder und wieder und immer wieder und letztendlich unendlich selbst anzustrengen, das selbst zu lösen. Denn das bedeutet, sich selbst versuchen zu erlösen, anstatt die Erlösung und damit die Herrlichkeit der Erlösung Christi für sich in Anspruch zu nehmen. Genau davon spricht Epheser 1, 15 bis 23 über die Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Wie hatte mal ein bekannter Philosoph gesagt, ich würde den Christen ja glauben, wenn sie etwas erlöster aussehen würden. Aber das ist doch klar, wenn man jeden Tag wieder aufs Neue versucht, sich selbst zu erlösen, dann kann es nicht gut gehen. Dann wird das Ganze eine ganz harte Nummer, ein ganz schweres Unterfangen, kostet viel Kraft, und wenn das Ergebnis dann trotzdem nahe Null ist, dann geht die Freude am Leben eben woanders hin. Und unsere Mitmenschen, die wenden sich dann ab, weil Probleme haben sie selbst genug. Und deswegen hat Heiligung so ein ganz schlechtes Image. Aber das nur nebenbei. Oder nein, noch was. Warum heißen die Evangelien auch frohe Botschaft? Es geht in der ganzen Bibel um die Beziehung zwischen Gott und seinen bevorzugten Geschöpfen, den Menschen. Und wir lesen überall, wenn die Menschen mit Gott gelebt haben, dann ging es ihnen gut. Aber wenn sie durch Zielverfehlung, was ein anderes Wort für Sünde ist, diese Beziehung von sich aus aufs Spiel gesetzt und verloren haben, dann ging es ihnen schlecht. Und zwar bis hin zum Tod. Leider wurde das irgendwann der Normalfall und es wurde zappenduster in dieser Welt. Ja, und dann kam die frohe Botschaft, Jesus kam auf die Welt und brachte Licht in eine dunkle Welt. Er brachte die Erlösung und damit änderte sich schlagartig alles. Damit ist nämlich etwas passiert, was der große Rest der Welt gar nicht mitbekommen hat und zu Jesus bekehrte Christen oft auch vergessen haben. Mit Jesus Christus offenbarte sich der große Gott, der Schöpfer allen Seins. Er offenbarte sich uns dieser kleinen Gruppe Menschen als ihr Vater und sie selbst als seine Kinder. Wow! Damit stellte unser Gott die Beziehung zu den bekehrten Menschen auf eine völlig andere, neue Grundlage, wie es Jahrtausend vorher schon war. Hier ist es angeraten, eine kurze Wiederholung zum Einstieg aus dem ersten Teil des Epheserbriefs zu machen. Denn Erlösung, das ist doch klar, ist eine ganz tolle Sache. Das ist uns auch klar, dass wir Gott, den Urheber dieses Erlösungsplans, Lobpreis geben. Wir sind ja schließlich Christen und das mit der Erlösung, das kennen wir doch alle, oder? Okay, ich frage mal für einen Freund, wissen das tatsächlich alle? Wissen wir das alle? Das geht ja schon los mit Erlösung durch Christus und was das eigentlich bedeutet. Was hat uns denn unser Herr Jesus Christus wirklich durch seine Erlösungstat gebracht? Und was für Konsequenzen hat das für uns gebracht und für unsere Beziehungen? Lesen wir einfach mal den ersten Satz aus Epheser 1, 15. Gott hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Hört ihr, da ist es wieder. Mit allem geistlichen Segen im Himmel. Das wäre doch alleine schon toll. Aber das ist noch lange nicht alles, denn da fehlt noch was. Das geht nämlich wieder noch weiter. Gott hat uns gesegnet mit allem geistigen Himmel, mit allem geistigen Segen im Himmel durch Christus. Und genau das ist der springende Punkt. Fast jeder neue Satz im ersten Abschnitt dieses Epheserbriefs fängt an oder beinhaltet in ihm oder in Christus. Und nur so können wir die eigentlich unfassbaren Bestandteile der Erlösung, und zwar unserer Erlösung, herauslesen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. In ihm hat Gott uns erwählt. Wie findet ihr das? Nicht wir haben Gott erwählt, okay, das später auch mal. Aber wichtig für uns ist doch, dass Gott uns erwählt hat. Jeder Einzelne ist ursprünglich mal von Gott mit Vorsatz ausgewählt worden. Keiner sitzt hier zufällig. Das war auch nicht aus so einer Laune heraus, sondern in der Heiligen Schrift steht, bereits vor Anbeginn der Welt, als Gott seinen Rettungsplan für diese Welt gemacht hat, hat er bereits festgelegt, wen er mitnimmt. Und er hat dich und mich herausgerufen und erwählt. Aber das muss man auch erstmal erkennen, dass sogar bei diesem wichtigen Punkt in unserem Leben nicht wir die Handelnden waren, sondern alles auf Gottes Willen und Handeln beruht. Diese Erkenntnis allein bringt dem in Christus Erlösten bereits Entspannung und Erleichterung und Ruhe und Frieden. Und das gibt so manchem stolzen Herzen einen entscheidenden Schlag und bringt ganz viel Demut mit sich, wie damals bei König David, als er rief, lass mir wiederkehren die Freude meines Heils. Ach so, letztendlich war ich das ja gar nicht. Die Initiative, alles auf eine neue Beziehung zu stellen, ging tatsächlich von Gott aus. Und ich habe ja nur Ja dazu sagen dürfen. Und wenn Gott nicht die Voraussetzungen selbst geschaffen hätte, dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Denn wie hatte Jesus selber gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das war Gottes Plan und sein Wille, wie er selbst gesagt hat, in Christus Jesus. Und zwar aus seiner Gnade heraus, unter anderem beschrieben eben in diesem Epheserbrief. Und wie findet ihr das? Toll? Nein, das ist wieder stark untertrieben. Das ist wiederum herrlich. Denn es kommt noch dicker. Wozu, sagt die Bibel, hat Gott uns gewählt? Er hat uns erwählt, vor ihm heilig und untadelig zu sein, steht im Epheserbrief. Ups. Ach, du ahnst es nicht. Bis hierhin war eigentlich alles noch ganz spannend. Aber ich und heilig und ich und untadelig sein, das macht die Sache irgendwie unrealistisch. Wie soll das denn gehen? Und hier machen die meisten zu und wenden sich lieber den Worten zu, die für sie weniger herausfordernd sind und verpassen das Beste. Die Wahrheit, die uns der Heilige Geist vermittelt, ist nämlich, Gott setzt sein Vertrauen nicht in uns, sondern auf seinen Sohn Jesus Christus. Denn wir lesen, in seiner Liebe hat er uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Da ist es wieder. Ich möchte jetzt einen kleinen Einschub machen, der für unser Leben so entscheidend ist. Merkt ihr, ihr Lieben, von welchen privilegierten Menschen der Text hier spricht? Und das sind tatsächlich wir, die Kinder Gottes in Christus Jesus. Das bin ich und das bist du und das sind unsere christlichen Geschwister in den christlichen Gemeinden, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben und deshalb in Christus Jesus leben dürfen. Für all die anderen Menschen gilt das nicht, auch nicht, wenn sie in der absoluten Mehrheit sind und wir nur eine kleine Minderheit, eine kleine Schar sind. Wir leben in der Wahrheit, in der Realität, wie man das Wort Wahrheit in der Bibel auch übersetzen kann. Warum sollte man dann die große Masse in ihrer Meinung folgen, wenn wir doch durch den Heiligen Geist aus dem Wort erkennen können, dass wir in Christus Jesus in der Realität leben, die anderen aber in der Lüge? Wir haben die Erkenntnis über unsere Beziehung zu unserem Vater, die anderen haben sie ganz offensichtlich nicht, denn sie erkennen noch nicht einmal, dass sie den ganzen Tag in der Lüge leben. Und sie sind dann enttäuscht, wenn wieder mal eine Lüge platzt und sie merken müssen, dass sie getäuscht worden sind. Ja, tatsächlich. Wir dürfen und können in Christus Jesus leben und damit in der Wahrheit, in der Realität leben. Und wie das gehen soll, wie Gott es nach seinem Ratschluss in Christus Jesus beschlossen hat, das lesen wir jetzt gleich im Anschluss und wir denken daran, die heutige Predigt handelt nicht von uns, sondern von Jesus Christus, unserem Herrn. Epheserbrief. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In ihm sind wir als Erben eingesetzt worden. In ihm sind wir schon, als wir gläubig wurden, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ich könnte jetzt jeden einzelnen Punkt noch weiter auslegen und predigen, will ich aber heute nicht. Ihr kennt das alles schon und es ist ja jetzt nur eine Wiederholung, um im Zusammenhang zu bleiben. Jetzt kommt dann nämlich der zweite Block im ersten Kapitel Epheserbrief. Und der zweite Block handelt von Erkenntnis. Ihr Lieben, in der letzten Predigt, vielleicht erinnert sich noch jemand, war ein Schlüsselwort empfangen. Kontext war, dass ein Absender noch so viel lossenden kann, wenn der Adressat sich weigert, es in Empfang zu nehmen, also die Wohltaten zu empfangen, dann war alle Liebesmüh umsonst. Und das heutige Schlüsselwort heißt Erkenntnis. Was hilft es uns, wenn wir die herrlichsten Verheißungen in der Heiligen Schrift, sogar in der frohen Botschaft, immer wieder lesen können, aber nicht verstehen, was das für uns persönlich für eine fundamental wichtige Bedeutung hat? Was, wenn uns die Erkenntnis über die Auswirkungen des gelesenen oder gehörten Textes einfach verschlossen bleiben? Ich persönlich finde das als eine ganz persönliche Katastrophe. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind umgeben von Millionen Menschen, die dieses Schicksal teilen. Dabei sind durchaus studierte Menschen dabei, die die Bibeltexte sogar manchmal auswendig lernen können, weil sie sie studiert haben. Die kennen sie vielleicht sogar besser wie wir hier, aber es fehlt ihnen an den wichtigen Erkenntnissen, was die Texte in der frohen Botschaft eigentlich für sie bedeuten. Und manche fragen sich bis an ihr Lebensende, was dann eigentlich das Frohe an der frohen Botschaft aus dem Evangelium gewesen ist. Und ihr Lieben, das ist tragisch. Paulus, als überaus gelehrter Mann und außerdem ein Mann des Heiligen Geistes, er behandelte den Fall so. Er betete für die Heiligen in Ephesus. Und was betete er? Er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, durch den sie ihn, Gott, dann erkennen können. Wisst ihr, Gott, im Gegensatz zu uns, ist perfekt, ist vollkommen. Er hat an alles gedacht. Und so müssen wir nichts, aber auch gar nichts alleine machen, sondern wir brauchen nur in seinem Wort nachgucken und schauen, was dort steht. Und nur mal nebenbei bemerkt, die Epheser, die Paulus mit seinem Brief angeschrieben hat, das waren schon Heilige und Gläubige in Christus Jesus. Und Paulus betete für sie, wenn er ihrer gedachte, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben möchte. Und warum? Damit sie ihn, Gott, besser erkennen können. Und das ist doch bemerkenswert und wir sollten aufmerken, wenn das für die Heiligen und Gläubigen in Ephesus richtig war, könnte es sein, dass es dann eventuell auch für uns, die Gläubigen und Heiligen in Lauenburg, wichtig sein könnte. Vorher müssten wir allerdings die Erkenntnis haben, dass wir diese Heiligen Gottes sind und Gläubige in Christus Jesus und zwar geworden sind durch unsere Erlösung, die nicht wir, sondern Jesus bewirkt hat. Ja, ihr Lieben, und ich denke, dass das eine der wichtigsten Dinge ist, für die wir immer wieder und immer regelmäßig beten sollten, genau wie Paulus, um Erkenntnis. Erkenntnis über das Wesen und den Charakter Gottes und Erkenntnis über die wunderbare Erlösung durch Jesus Christus und was sie uns tatsächlich alles gebracht hat. Was ist der Inhalt für uns persönlich durch unsere Erlösung durch Jesus Christus? Die Heilige Schrift spricht in diesem Zusammenhang immer von Herrlichkeit. Und die Frage ist, empfinden wir das auch schon so? Oder fehlt da noch irgendetwas an Erkenntnis? Paulus betet dafür, dass wir von Gott erleuchtete Augen unseres Herzens bekommen. Und warum das? Nun, da ist es wieder, damit wir Erkenntnis darüber bekommen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, und zwar von Gott berufen sind. Herrlichkeit, hört ihr? Ihr seid berufen zur Herrlichkeit in Christus Jesus. Und worin besteht diese Herrlichkeit? Nun, sie besteht in seinem Erbe für die Heiligen, die in Christus Jesus sind. Und nun das Erbe. Das ist für viele eine ganz abstrakte Sache. Worin besteht denn das Erbe Gottes für seine Heiligen? Nun, dafür fehlt vielen von uns wiederum die Erkenntnis. Und deshalb sollen wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen, damit sich die Herrlichkeit Gottes und seines Erbes für uns, seine Heiligen, sehen und erkennen lässt. Wir lesen es auch hier im Epheserbrief. Die Herrlichkeit des Erbes für seine Heiligen, die Glauben haben, ist eine überschwänglich große Kraft, weil die Macht der Stärke Gottes dann bei uns wirksam wurde, als wir das Erbe angetreten haben. Und auch das wurde gewirkt in Christus Jesus. Wer und wie ist denn unser Herr Jesus wirklich? Große Frage. Ist er so, wie sich unsere Seele ihn gerne vorstellt? Oder ist er so, wie ich ihn immer wieder wünschen würde? In vielen schwebt so ein Bild vor ihrem inneren Auge, wo Jesus vielleicht von einem alten Meister mal abgebildet worden ist. Aber ist das auch so? Kleine Geschichte mal so am Rande und dann sind wir auch gleich fertig. Ich habe mal ein Seminar der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums mitgemacht und da war der Referent ein Mann aus Israel, der einen ganz europäischen Namen hatten. Keiner von uns, waren ungefähr 150 Leute, keiner von uns kannte ihn. Und als er dann ans Rednerpult trat, bemerkten wir alle, dass er scheinbar ein Araber war. So sah er jedenfalls aus. Und er lächelte wissend und sprach zu der Versammlung, ja, da staunt ihr wohl über mein Aussehen, aber ich kann euch sagen, unser Herr Jesus hat eher so ausgesehen wie ich, denn er kam aus Galiläa und die Leute dort sehen eher nicht europäisch aus, wie sie auf den Bildern alter Meister zu sehen sind. Und daran muss ich immer denken, wenn das Gespräch darauf kommt, wie Jesus wirklich aussieht. Ja, und dann geht es noch weiter, nicht nur im Epheserbrief, sondern auch in unserem Leben. Jedenfalls, wenn sich dann die Erkenntnis breit gemacht hat, dass wir in Christus Jesus sind und zu einem Überfluss auch noch, er in uns. Das können wir im Johannesbrief lesen, wo Jesus sagt, wenn ihr in mir seid, dann bin ich in euch. Wer oder wie ist Jesus? Nun, auch dazu benötigen wir den Heiligen Geist, der uns bekanntlich ja in die Wahrheiten, in alle Wahrheiten, also in die Realität einführen soll. Jesus ist von Gott eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, über alle Gewalt, alle Macht, alle Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat. Und Gott hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welche sein Leib ist, die Gemeinde, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und genau das ist unser Herr, von Gott eingesetzt über alles. Okay, so viel für heute. Aber ich möchte noch ein bisschen Appetit machen für das nächste Mal. Es geht dann nämlich weiter mit Epheser 2. Wir haben ja gerade zum Schluss gehört, dass Gott selbst seinen Sohn Jesus eingesetzt hat über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Und der nächste Teil des zweiten Kapitels trägt die Überschrift „Das neue Leben als Geschenk der Gnade". Und hört mal, was dort im Vers 5 steht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er, also Gott, hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Und ich denke, darum lohnt es sich, sich mal Gedanken darüber zu machen. Und vergesst bitte nicht das Gebet um die Erkenntnis der Herrlichkeit Christi, die auch Paulus schon gebetet hatte. Aber wundert euch bitte nicht, wenn sich in euch tatsächlich neue Erkenntnisse in eurem Herzen eröffnen, weil ihr das vielleicht mit den Augen des Herzens erkannt habt, wie es vorher nicht gegeben hat und die euch vielleicht eine Ahnung von der Herrlichkeit der Erlösung Gottes durch Christus Jesus entstehen lässt. Das und noch viele andere herrliche Dinge stehen für uns im Epheserbrief. Amen.